Potenzial, der Podcast zum lebenslangen Lernen für Lehrende. Von und mit dem Portal WBWeb.
Heute im Gespräch mit Professor Dr. Dr. H.C. Eckhard Nüssel. Eckhard Nüssel ist seit 5 Jahrzehnten engagiert für die Erwachsenen- und Weiterbildung tätig, unter anderem in der Forschung an der Heidelberger Arbeitsgruppe für empirische Bildungsforschung, in der Praxis unter anderem als Leiter der Volkshochschule in Hamburg oder auch im Bereich Wissensmanagement als Leiter der pädagogischen Arbeitsstelle sowie als wissenschaftlicher Direktor des Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung. Schönen guten Tag, Herr Nüssel. Schön, dass Sie heute Zeit haben für unseren Podcast Potenzial. Sie blicken ja auf einen reichhaltigen Erfahrungsschatz im Bereich der Erwachsenen- und Weiterbildung. Über 50 Jahre sind Sie nun mittlerweile in diesem Themenbereich unterwegs, in verschiedensten Perspektiven. Erzählen Sie doch mal unseren Zuhörern, welche Themen in den letzten 50 Jahren so als Hypes aufgeploppt sind. Welche haben Sie mit begleitet?
Oh, ja, das waren natürlich viele. Aber vielleicht erzähle ich ganz kurz, wie ich überhaupt in die Weiterbildung kam. Weil ich habe nicht Weiterbildung studiert. Ich habe auch nicht mal Pädagogik studiert, sondern habe Soziologie studiert und mich im Studium und darüber hinaus in empirischer Sozialforschung qualifiziert. Das war dann der Grund, dass ich zu einem Forschungsinstitut in Heidelberg kam, das sich als Feld der Forschung mit Weiterbildung beschäftigt hat. Das hat mich von Anfang an sofort fasziniert. Und meine erste Aufgabe war dort für einige Jahre wohlgemerkt, das damals größte Weiterbildungsprojekt in Deutschland zu leiten. Das war das Bildungsurlaubsprojekt, bei dem es darum ging, die politische Bildung im Bildungsurlaub zu untersuchen und nach Methoden zu suchen oder Verfahren, Herangehensweisen, die diese Art der Kurzzeitpädagogik verbessern und effektivieren können. Eine Sache haben wir doch festgestellt. In solchen erwachsenenpädagogischen Seminaren geschieht es oft, dass die Teilnehmenden untereinander diskutieren, eine Diskussion führen, die mit dem gar nichts zu tun hat, was die Lehrenden sagen. Das konnten wir empirisch sehr gut belegen. Also so ging es los. Danach hat sich das alles geändert. Berufliche Bildung Anfang der 80er Jahre war das große Highlight. Thematisch in den 80er Jahren ging es um Umwelt natürlich, um Gesundheit. In den 90er dann um die DDR. Das war ein tragisches Element da, dieser wilde Bildungsosten. Es ging auch in den 90ern um diesen sogenannten IT-Hype, wo man gar keine Referenten mehr bekam, weil die alle ausverkauft waren. Also da hat sich thematisch immer ganz viel entwickelt.
Vielen Dank. Welche von diesen großen Themen, von den Hypes, haben sich denn bis heute gehalten? Welche sind eher in den letzten 50 Jahren untergegangen, wurden gelöst?
So, ich denke mal, gehalten haben sich Umwelt und Gesundheit. Gesundheit leider hauptsächlich als Frauenthema. Da sind nach wie vor die Männer ja hinten runter. Und Umwelt verkauft sich heute als Klima. Das war damals eher Baumsterben und Geschwindigkeit der Autos allerdings auch schon. Also man wusste schon, welche Ursachen das hat. Aber heute ist natürlich das Thema der Umwelt von einer wesentlich größeren Tragweite. Mhm. Und die Erwachsenenbildung hat sich immer schon schwer getan, die Umweltprobleme für die Menschen in eine pädagogisch bearbeitbare Fassung zu bringen. Weil es immer das eine ist, zu wissen, was sind die Umweltprobleme, und das andere, welche Konsequenzen für das eigene Verhalten ergeben sich eigentlich daraus.
Ja, und auch das Thema Umweltbildung, denke ich auch, ist ein Thema, was immer vordringlicher wird. Und ich denke, es ist eines der zentralen Zukunftsthemen der Erwachsenen- und Weiterbildung, wenn man sich die aktuellen gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen anschaut und auch die technologischen Entwicklungen. Also wem ist denn vor 15 Jahren klar gewesen, welche Sachen Verbundwerkstoffe sind, die vielleicht in den gelben Sack kommen oder in den Hausmüll. Oder denken wir an die Energiesparlampen, wo man lange Zeit nicht wusste, wie man die entsorgt. Das werden immer wieder solche Spezialfälle sein, wo es tatsächlich einen enormen Bildungsbedarf für die gesamte Gesellschaft gibt, umweltgerecht, umweltsensibel zu handeln und auch die Menschen dann hier bezüglich der neuesten Technologien zu informieren und kompetent zu machen, damit praktisch dieses Thema Umwelt und Umweltschutz immer wieder auf der Agenda steht und auch dem die Gesellschaft gerecht werden kann. Sie haben vorhin die Strukturen angesprochen. Welche Veränderungen haben Sie da in den letzten 20 Jahren bezüglich der Weiterbildung und Erwachsenenbildung als Organisation wahrgenommen?
Also in den 70er Jahren, als ich anfing, wurde Erwachsenenbildung zwar schon in Einrichtungen betrieben, aber die Einrichtungen waren irgendwie ein blinder Fleck, sowohl wissenschaftlich als auch im Bewusstsein der Menschen, die erwachsenenpädagogisch gearbeitet haben. Das hat sich erst Anfang der 90er Jahre verändert und es ist interessant zu schauen, warum. Die Volkshochschulen und auch andere Bildungseinrichtungen wurden im Zuge der Qualitätssicherung im wirtschaftlichen Bereich als Teil der Produktionskette wahrgenommen. Also sie produzieren die Qualifikation von Mitarbeitern. Und da sie dann Teil der Produktionskette waren, mussten auch sie Qualitätsmaßstäbe berücksichtigen. Also sie mussten Qualitätssysteme, das war damals EFQM und ISO vor allen Dingen, ISO 9000, sie mussten sich solchen Maßstäben unterwerfen. Und in diesem Kontext wurde klar, dass die Organisationen eine wichtige Rolle spielen in der Erwachsenenbildung. Pädagogen, die früher ja so aus dem Impetus, wir wollen Menschen belehren, gearbeitet haben, dass die natürlich in organisationalen Zwängen stehen. Das hat sich in den 90er Jahren deutlich weiterentwickelt. Die Unternehmen mussten Qualitätssysteme anwenden, sie mussten wirtschaftlich arbeiten. Nachweise machen, transparent von Wirtschaftlichkeit, Kostenrechnungen wurden plötzlich interessant. Das hat schon die organisationale Struktur der Weiterbildung verändert.
Was in Ihren Texten immer wieder durchschimmert und oder auch durchscheint, kann man sagen, und was Sie auch jetzt wieder implizit und explizit erwähnen, ist ja das Thema Qualität. Sie sprachen vorhin von Ihren ersten Forschungsprojekten, wo Sie festgestellt haben, dass die Lernenden durchaus andere Themen beackern als das, was der Lehrende vorgibt. Sie sprachen eben von EQM und DIN ISO 9000 folgende als Zertifizierungssysteme. Wie sah das denn aus? Wie definierte sich denn Qualität im Laufe der letzten 50 Jahre für Erwachsenenbildung? Gab es am Anfang gar nichts? War Qualität eine Kategorie, die man gar nicht mitdachte und hat sie sich erst entwickelt oder gab es da auch eine Verschiebung der Wahrnehmung?
Also die Qualitätsdebatte entstand, wie gesagt, eigentlich erst in den 90ern. Aber natürlich gab es vorher auch schon Qualitätsfragen. Also in den Weiterbildungsgesetzen, die ja in den 70er Jahren in vielen Bundesländern erlassen wurden, waren immer Kriterien festgelegt dafür, welche Bedingungen eine Einrichtung erfüllen muss, um öffentliche Gelder zu bekommen. Ein Kriterium, das heißt, eine Einrichtung muss mindestens 3 Jahre erfolgreich Erwachsenenbildung betrieben haben. Das ist ein Qualitätskriterium. Es gab auch andere, die auf die Qualifikation der Pädagogen zielten und so weiter. Also die Kriterien gab es, aber nicht unter dem Schlagwort Qualität, sondern einfach als ein, wenn Sie so wollen, Verständnis davon, was gegeben sein muss, damit die Bildungsarbeit gut sein kann. Das wurde in den 90er Jahren auch mit Hilfe dieser ganzen Qualitätssysteme wurde natürlich ein bisschen anders. Die waren ja alle ganz kompliziert aufgebaut, haben Kategoriensysteme entwickelt und Überprüfungssysteme, übrigens auch ein Geschäft. Ja, also die waren gekauft. Die waren gar nicht so billig und sind auch gar nicht so billig. Also diese ganzen Audits und Systeme. Das war natürlich ein Geschäft und das hat sich auch, sagen wir mal, in diesen Jahren, in denen die Einrichtungen suchten nach etwas, mit dem sie Qualität nachweisen können, hat sich das verstärkt. Ich bin froh, dass es dann letztlich in der Weiterbildung ein System gab, dieses lernerorientierte Qualitätsentwicklung aus Hannover, von dem Institut von Herrn Zech, das Qualität hauptsächlich definierte als eine Frage, die sich auf das Lernergebnis und die Lernzufriedenheit der Lernenden stützte und nicht auf andere Dinge.
Und auch da gab es ja Verschiebungen in den letzten 50 Jahren von die sozusagen sichtbar machen, dass Lehrende nur eine begrenzte Wirksamkeit haben. Rolf Arnold ist ja da einer, der das auch immer wieder betonte, unter anderem. Und man sich eher bewusst wird, dass man den Lernenden in den Mittelpunkt eines Lehrprozesses stellen muss. Stichwort selbstorganisiertes Lernen. Sie sagten ja vorhin, ich habe es schon mal betont, dass Sie gemessen haben, dass die Lernenden hinten in den Reihen über ganz andere Themen diskutieren, als das der Lehrende intendiert. Auch das ist ja eine Verschiebung, die in den letzten 50 Jahren angestoßen wurde und sich vielleicht mit den Entwicklungen der neuen Technologien auch nochmal verstärkt hat. Wie schätzen Sie das ein? Die Rolle des Lehrenden und die Rolle des Lernenden im Laufe der Geschichte.
Ja, also natürlich ist eine Entwicklung zu verzeichnen, spätestens seit den 90ern, die besagt, dass man vorsichtig sein muss zu sagen, was gelehrt wird, wird gelernt. Nicht? Ich zitiere immer gerne mit dem Kollegen Horst Siebert, der sagt,
ja,
der Mensch ist lernfähig, also der Erwachsene ist lernfähig, aber unbelehrbar.
Unbelehrbar.
Das ist einfach richtig. Das ist eine konstruktivistische, abgesicherte Erkenntnis aus den 90ern, die inzwischen auch, glaube ich, weitgehend akzeptiert ist. Andererseits ist es aber, glaube ich, schon so, dass die Angebote, die Lehrende machen können, besser oder schlechter passen zu den Lerninteressen und Lernfähigkeiten der Lernenden. Also deshalb ist diese in den letzten Jahren verstärkte Unterstützung von Lehrenden dabei, geeignete Methoden zu finden und zu praktizieren und Interessen zu analysieren und so weiter, ist schon der richtige Weg. Da kann man schon die Angebote verbessern. Ja? Auch wenn man sagt, die Lernenden lernen nicht unbedingt, was man lehrt. Das ist schon richtig. Aber man kann natürlich die Passung erhöhen, nicht? Und das geschieht meiner Meinung nach auch. Und es muss auch geschehen, denn sonst würde man ja konsequenterweise sagen müssen, die Lernenden sollen halt lernen im Sinne von Selbstlernen. Und was sie lernen, ist mir dann auch am Ende egal. So kann es ja nicht gehen. Also man muss, glaube ich, die beiden Seiten sehen. Man muss auf der einen Seite im Kontext lebenslangen Lernens die Lernfähigkeit der Lernenden, der Menschen, Lernfähigkeit verbessern von frühester Jugend an. Man muss sie schulen, man muss sie verbessern. Gerade auch im Zuge dieser Online-Lernmöglichkeiten, die man heute hat. Und man muss gleichzeitig die Kompetenzen der Lehrenden darauf passende Angebote zu entwickeln und zu realisieren. Also diese Kompetenzen weiterentwickeln. Deshalb muss beides gleichzeitig funktionieren. Sonst passiert da nicht viel.
Ein großes, aber auch steiniges Feld, was Sie da jetzt gerade aufgemacht haben. Es ist ja ein Anspruch unter anderem des DEE mit WBWeb hier zu unterstützen. Die große Frage ist, wie kriegt man das hin? Also die Lehrenden zu gewinnen, sich damit auseinanderzusetzen und nicht nur Fachkompetenzen im Blick zu nehmen, sondern auch die pädagogischen Handlungskompetenzen, um das Kompetenzrepertoire als Lehrender zu erweitern.
Also ich gehe dann nochmal ein Stück zurück und sage, gehe nochmal auf den Begriff des lebenslangen Lernens zurück. Man kommt nur dahin, also auf der Seite der Lernenden, muss man die institutionelle Aufsplitterung des Bildungsbereiches überwinden. Ich sage immer, Erwachsenenbildung beginnt und ist schon beispielsweise Teil der Lehrerseminare. Die Lehrerseminare, nicht nur, dass die Lehrer lernen und dass das Erwachsenenbildung ist, sondern die Lehrer müssen wissen, dass die Menschen einen Lebensweg vor sich haben, in dem sie immer lernen müssen. Und nicht, dass sie sagen, die sind in der Schule und dann gehen sie weg und dann ist fertig. Also, das heißt, die institutionelle Aussplitterung muss überwunden werden. Erwachsenenbildung und andere Bildungsbereiche, insbesondere frühere Bildungsbereiche, müssen in einem sinnvollen Verständnis von lebenslangem Lernen zusammenarbeiten, um den Lebensweg der Menschen auch anständig und angemessen und kohärent zu begleiten. Das ist das eine. Das heißt für mich eine politische Strategie, in der die Bildungsbereiche zunehmend aufeinander zugehen müssen. Das andere ist, dass natürlich, und das haben Sie gerade erwähnt, dass auf der anderen Seite die Lehrenden in allen Bildungseinrichtungen lernen müssen, wie sie auf die selbstlernenden Individuen angemessen eingehen können. Nicht nur in der Erwachsenenbildung, überall. Deshalb ist für mich eigentlich so eine perspektivisch notwendige Aufgabe, die bislang noch gar nicht intensiv angegangen worden ist, dass man die Professionellen aus diesen Bereichen zusammenbringt und eine Strategie entwickelt, in der gesagt wird, wie können wir denn als die Anbieter von Bildungsstoffen in einer geeigneten Weise zu bestimmten Lebensphasen der Lernenden Angebote machen, die auch passen. Verstehen Sie? Also diese beiden Dinge müssen meiner Meinung nach kohärent zusammen entwickelt werden. Sonst weiß ich nicht. Sonst ist Erwachsenenbildung immer ein Bereich, der so ein bisschen, der ist schon stark. Ich sage mal, die Erwachsenenbildung gibt es überall. Aber er ist nicht integriert in der Bildungsbiografie der Menschen. So würde ich das formulieren.
Das sind jetzt schon klare Aussagen und Perspektiven für die Zukunft, Herr Nüssel, die Sie da formuliert haben. Und lassen Sie uns noch mal einen Blick in die Zukunft lenken. Wir haben zwar alle keine Glaskugel, die gut funktioniert, aber vielleicht können wir trotzdem aus den Erfahrungen der Vergangenheit etwas für die Zukunft ableiten. Welche zukünftigen Aufgaben und Anforderungen sehen Sie denn an die Erwachsenenbildung, dass sie auch zukunftsgerecht aufgestellt ist? Die Erwachsenenbildung als Disziplin, als Wissenschaftsdisziplin, aber auch die Erwachsenenbildung als Bildungspraxis. Welchen Anforderungen muss die Erwachsenenbildung zukünftig genügen?
Also gehen wir mal auf die Disziplin, wissenschaftliche Disziplin. Da ist schon viel geschehen, denke ich mal. Also das DIE hat ja auch einen guten Anteil dabei. Zum Beispiel die Analyse von Lehr-Lernprozessen mit Erwachsenenbildung über intensive Videoanalysen und so weiter. Wenn man in dieser Richtung weiter forscht, haben wir schon eine gute Basis für eine gute Entwicklung. Aber ich muss auch an der Stelle sagen, so eine Art Forschung braucht auch Unterstützung, Geld und ganz ordentliche Projekt- und Programmkonstruktionen. Also an der Stelle, denke ich mal, ist die Wissenschaft gut aufgestellt. Sie ist auch gut aufgestellt, was Datensammlung, Forschungslandkarte. Also man muss nur auf das DIE schauen, um zu wissen, dass da viel Gutes inzwischen sich entwickelt hat. Und auch vieles, das für die Praxis hilfreich ist. Aber ich glaube, einen wesentlichen Impetus hat die Erwachsenenbildung dann, wenn sie offensiv in die Gestaltung des Bildungsbereichs hineingeht und sagt, es geht nicht nur darum, informelle Lernergebnisse anzuerkennen, was ja ein bisschen geschieht inzwischen, auch in Deutschland. Es geht nicht nur darum, Modelle und Praktiken im Bereich der Erwachsenenbildung zu entwickeln, sondern diese kohärente Verknüpfung der Bildungsbereiche mit Blick auf die Lernbiografie der Menschen systematisch zu entwickeln.
Herr Nüssel, das soll es an dieser Stelle schon fast gewesen sein. Eine letzte Frage, die es bei jedem Podcast von uns gibt. Was wünschen Sie sich für die Zukunft? Sei es persönlich, sei es für die Zunft der Erwachsenenbildung. Sie haben einen Wunsch frei. Es kommt eine Fee und Sie dürfen sich etwas wünschen. Was wäre das?
Ja, ich meine, wenn ich jetzt die letzten Monate anschaue, wo ich mir die ganze Zeit gesagt habe, warum muss ich das jetzt noch erleben mit dieser Pandemie? Ne? Na gut, ich habe es jetzt erlebt. Also was ich mir wünsche, ist, dass eine solche Situation nicht noch einmal passiert. Es wurden ja auch einige Fehler gemacht. Man kann das für bestimmte Dinge vermeiden, dass die nicht mehr passiert. Und wenn ich mir die Langzeitfolgen anschaue, die möglicherweise aus diesen Lockdowns, insbesondere in Schulen und im Bildungsbereich entstanden sind, dann wünsche ich mir, dass die Folgen nicht so schlimm sind. Also mein Wunsch ist, dass die Konsequenzen nicht zu stark sind und dass so ein Kram nicht wieder passiert.
Oh, da bin ich ganz bei Ihnen. Bevor ich Sie verabschiede, möchte ich auch noch an dieser Stelle mal die Gelegenheit nutzen und den Zuhörenden verraten, dass wir die Veröffentlichung des Podcasts nicht zufällig auf das Datum des 15.06. gelegt haben, sondern das mit Herrn Nüssels 75. Geburtstag zusammenfällt, was ich an dieser Stelle hoffentlich verraten darf. Ich möchte Ihnen jetzt noch nicht gratulieren, aber ich möchte Ihnen auf jeden Fall für die nächste Zeit alles, alles Gute wünschen. Vor allen Dingen, und jetzt zitiere ich mal ein Werk von Ihnen, keine Langeweile. Und ich bin mir sicher, Herr Nüssel, dass es bei Ihnen keine Langeweile geben wird, weil bei den vielen Themenfeldern, die Sie so bedienen, die Sie umtreiben, ist, glaube ich, jeder Tag irgendwie zu kurz. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute und auf ein Wiedersehen, Wiederhören oder wie auch immer. Tschüss.
Vielen Dank, Herr Kilian.
Weitere Informationen zum Inhalt finden Sie in unseren Shownotes. Mehr Potenzial gibt es im nächsten Podcast von WBWeb.